gut. Könnt ihr mich hören? Ganz hinten, bitte, wenn ich zu schnell rede, auf einmal ins Bayerische rein oder ins Schwäbische rein oder in Englisch aus Versehen, dann einfach mal winken oder zu schnell, zu langsam und so weiter. Genau, das einmal habe ich mal ein Referat gehalten und da kam eine liebe Dame auf mich zu, nachher alles schön und gut, Frau Vollkommen, ich habe aber kein Wort verstanden. Und seitdem sage ich immer, bitte hoch und runter springen, winken oder irgendwas. Ich habe 3 schlaflose Nächte danach gehabt. Die arme Frau war völlig umsonst gekommen. Einen schönen guten Morgen von mir. Und Jane ist auch mit dabei, mit der ich sehr, sehr gerne zusammen unterwegs bin. Und wir wurden verwöhnt gestern Abend mit einigen der lieben Damen aus der Gemeinde und mit unserem Gastgebern. Und sind so froh, hier zu sein. Und wir haben ausgerechnet, wann war es, wo ich das letzte Mal hier war? Ich glaube, im Mai 21, das muss dann mitten in der Covid-Zeit gewesen sein. Und ich glaube, da gab es kein Frühstück. Aber trotzdem, herrliche Einladung. Es ist wie ein Augenschmaus, wenn man hier reinkommt. Ich weiß nicht, also war niemand noch da, als wir reinkamen, haben wir die volle Pracht, diese gelbe Deko gesehen und gleich ein Bild gemacht, um meinen Mann ein bisschen neidisch zu machen und hat hingeschickt. Genau. Also vielen, vielen Dank und auch alle helfenden Hände, die das dann hingekriegt haben, so ein herrliches Frühstück. Genau, für die, die mich nicht kennen, ich bin aus England ursprünglich. Ich hatte eine deutsche Mutter, die aus Ostpommern kam, zu der Kriegsgeneration gehörte. Und meine Eltern haben geheiratet in England. Und dann sind nach Nigeria ausgewandert. Ich bin dann in Afrika groß geworden. Und das qualifiziert mich, um ein Third Culture Kid zu sein. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt und dass ich ein Phänomen bin. Und zwar, wenn du 2 Elternteile aus 2 verschiedenen Ländern hast und dann in einer dritten Kultur groß geworden bist, dann qualifizierst du, ein Third Culture Kid, dritte Kulturkind zu sein. Das heißt, entweder gehst du völlig orientierungslos und heimatlos durchs Leben oder du lernst sehr schnell flexibel, unkompliziert und anpassungsfähig zu sein. Und ich glaube, bei mir ist vielleicht ein bisschen von beidem, weiß ich auch nicht. Manchmal weiß man nicht, wo man wirklich zu Hause ist, was eigentlich nicht schlecht ist, weil eigentlich sind wir alle Third Culture Kids in irgendeiner Form. Heimatlos. Und da kommen wir gleich zum Thema das Glück des verlorenen Lebens, weil das sehr stark ein Stück weit meine eigene Biografie oder so fühlt sich das manchmal an. Ich habe meinen Mann kennengelernt in Tübingen, ich habe ein Auslandsjahr gemacht, Deutsch studiert an der Uni in England und da macht man ein Auslandsjahr. Ich hatte Liebeskummer, da war eine Beziehung, die auseinandergegangen war und meine Mutter hat mir gesagt, meine deutsche Mutter, such dir einen soliden Deutschen aus. Und gehorsame Tochter, wie ich war und bin, in Tübingen bin ich dann meinem Mann in die Arme gelaufen oder er mir. Und das war mein solider Deutsche. Und wir haben uns kennengelernt als durch eigentlich Janes Ehemann war ein Freund, die waren befreundet, die 2 Männer, wir kannten uns nicht. Und beide, ganz unabhängig voneinander, haben sich getroffen und weißt du was, ich habe was dir zu erzählen. Ich habe eine englische Freundin. Und dann mein Mann hat gesagt, ja, ich auch. Und so haben wir uns später kennengelernt und ein Stück Leben miteinander geführt, unsere Kinder miteinander erzogen und Gemeindebau und so weiter. Es ist eine sehr schöne Sache. Genau. Ich bin dann Lehrerin. Ich habe in der Freien Evangelischen Schule in Reutlingen gearbeitet, wo unsere Kinder auch waren. Jetzt höre ich langsam auf damit, weil das andere Frauenfrühstücke, Frauenarbeit Medienarbeit hat sich einfach ergeben. Ich habe es nie gesucht, hat sich einfach so entwickelt, mache ich sehr, sehr gerne. Und ich glaube, was mich da sehr motiviert, ist die Beobachtung, wie viel christliche Werte am Zerbröckeln sind in unserer Zeit, auch in Gemeinden. Wie viele Frauen in meinem Alter resigniert sind, irgendwelche gut angefangen haben mit ihrem Glaubensleben, volle Hoffnung, Kirche bauen wollten oder Gott dienen wollten oder aber nicht, aber auf jeden Fall große Träume für ihr Leben hatten Und oft, wenn man die Frauen wieder trifft, 50, 60 Jahre alt, ist so vieles davon, oder so kommt es einem vor, ist einfach zerbrochen. Irgendwas in der Familie hat nicht funktioniert, irgendwelche dicke Enttäuschungen oder in der Ehe oder mit der Gesundheit oder mit Trauer. Es gibt so vieles, was dazwischen kommt, zwischen uns und unseren Träumen. Und irgendwann mal hatte ich gedacht, die Bibel erzählt eine ganz andere Geschichte. Dass wir nicht resigniert werden dürfen oder sollen, dass wir keinen Anlass dazu haben. Und dass die späteren Jahre die besten Jahre sein können und sollen eigentlich mit ihm zusammen. Und ob wir das nicht ein bisschen wieder entdecken dürfen. Die Power der späteren Jahre. Und wenn du in jüngeren Jahren bist, einige sind das, ist erst recht wichtig zuzuhören. Weil das fängt früh an. Welche Fundamente bauen wir in unserem Leben? Und so ist es ein bisschen in meinen Büchern, die ich schreibe. Und das ist ein bisschen mein Thema geworden, vor allem für Frauen. Wie können wir uns Mut machen, gegenseitig, mit allen Bruchstücken, die wir in der Hand haben. Und jeder hat sie. Wie können wir dann sagen, und erst recht, ich will den Weg mit dir gehen, Gott. Ich brauche dich, ich will dich. Und wenn du ihn gar nicht kennst und diesen Bezug nicht hast, dann vielleicht bist du gerade heute Morgen genau am richtigen Ort. Weil das ist eine herrliche Sache. Ich habe einen Büchertisch draußen. Ich erzähle euch ganz kurz, was ich da habe. Ich mache einen Podcast. Ich habe einige meiner Podcast-Hörerinnen hier getroffen. Wie schön ist das? Es ist ein bisschen spooky, weil ich denke, oh, was habe ich alles gesagt? Ich wusste nicht mal, dass es ein Podcast. Ich wusste nicht, was ein Podcast ist, als ich gebeten wurde, einen zu machen. Und deshalb, wenn du nicht weißt, was einen ist, heute ist deine Chance, das zu entdecken. Da geht man auf die Website und da kommt gleich ein Pfeil und da drückt man drauf und dann hört man, guten Morgen, liebe Zuhörer von mir, Nicola Vollkommen, und das bin ich schon. 3 bis 4 Minuten jeden Tag, meine Tochter macht mit, die Jessica und die Johanna, meine Schwiegertochter, wir sind so ein kleines Frauenteam aus der Familie. Man kann es auch bei Spotify, Apple abonnieren, wer sich auskennt mit sowas. Und einfach Bibelarbeit, viele der Themen wie heute Morgen, die ich dann anschneiden werde. Da gibt es inzwischen auch ein Buch dazu mit Texten aus dem ersten Jahr von dem Podcast, weil manche das schriftlich mögen. Und auch eine Playliste, weil man die bisherigen alle abrufen kann, falls irgendein Thema dich interessiert. Zum Beispiel Narzissten, wie geht man mit ihnen um? Fromme Narzissten, die sind die lustigsten. Nicht immer lustig, wenn du unter einem Dach mit einem leben musst. Gemeindeprobleme. Christsein mit Stefe, wie fange ich an und ende ich gut? Die Wünsche in der Bibel, die nicht erfüllt wurden, warum? Also einige brisante Themen, Hiob mache ich jetzt gerade durch und nächsten Monat kommt das Thema, wenn nur, ist es jemals zu spät, glücklich zu sein? Was mache ich mit den Entscheidungen in meinem Leben, die vielleicht nicht so gut waren? Hätte es einen anderen Lebensentwurf gegeben für mich? Manchmal kommt der Gedanke. War das einzige Leben, was ich hätte führen können. Ich habe auch Ethos-Zeitschriften, da schreibt die Jessica auch für die Jugend was, sehr zu empfehlen, das auch zu abonnieren, wenn man kann. Ich habe ein paar Gratis-Exemplare hinten. Was habe ich sonst? Frisch von der Presse, wunderschönes Kinderbuch. Eddie war meine erste Held in meinen Geschichten. Jetzt habe ich eine dritte Geschichte und alle drei in einem, für Kinder, köstlich illustriert, frisch. Du bist ein Gott, der mich sieht, die aus der evangelischen Kirche kennen, dass das die Jahreslosung ist für dieses Jahr. Und das wird unser Thema ein bisschen heute Morgen sein. Unter dem Flammenbaum ist meine eigene Biografie, meine eigene Geschichte, lustiges Buch über Kindererziehung, meine eigene Kindererziehung, von meinen Kindern meine ich, für junge Muttis, die manchmal ein bisschen was zum Lachen brauchen. Manchmal kann man seinen Humor verlieren, das ist, was man ja nicht verlieren darf. Wie kann man sich dazu bringen, alles lustig zu finden? Mitten in dem Chaos, da hat meine Jessica ein Vorwort geschrieben, super für Kirchenferne und für Männer am Rande der gefrorenen Welt. Mein Onkel war Missionar, Pfarrer bei den Inuit. Eine ganz spannende Geschichte. Ein Roman, Flucht nach Mattingly Hall, das war ein bisschen mein Trotz gegen heile Weltromane, die ich nicht leiden kann. Und so dachte ich, ich schreibe eine mit dunklen Wolken im Himmel. Und ja, ist ein bisschen gruselig geworden, aber heutzutage. Ich wollte als Kind schon eine Geschichte schreiben von einer alten Frau, die für dement gehalten wird. Aber sie ist nicht dement, sie tut nur so. Ich dachte immer, das wäre eine lustige Geschichte. ganz klare Glaubensbotschaft auch drin, aber nicht angepredigt, nur so als Teil der Geschichte. Und dann auch frisch in Corona, man musste irgendwas machen, so dachte ich, schreibe ein paar Bücher. Wenn Kinder andere Wege gehen, ist auch über Kindererziehung Tabuthema, Eltern mit gebrochenem Herzen, ob du Christ bist oder nicht, wenn deine Kinder ganz andere Wege gehen, wie kann man dieses Spannungsfeld leben, dass ich das Kind annehme, aber trotzdem dem nicht zustimme, was er oder sie macht. Großes Thema für Christen, weil viele Jugendliche haben ganz schön zu knabbern am Glauben heutzutage. Es ist keine leichte Zeit, Kinder christlich zu erziehen. Auch vieles für junge Muttis, wie kann ich als junge Eltern, wie können wir eine Atmosphäre schaffen, auch in unseren Gemeinden, wo unsere Kinder Glauben anziehend finden und keinen Anlass finden, ihr Glück irgendwo anders zu suchen, weil die Kirche für sie so eine Heimat ist. Also da einiges dazu in dem Buch und dann last but not least habe ich auch der Wunsch dazu zu gehören über Einsamkeit und Von Frau zu Frau ist ein tolles Kursbuch von Regatio für Kleingruppen, um alleine die Fundamente des Glaubens durchzugehen und einfach auch die Schattenseite des Lebens. Von Frau zu Frau, da Jane leitet eine Gruppe bei uns in der Gemeinde, wo einfach Frauen, die am Rande sind, mit dem Kurs integriert werden und eine tolle Frauengruppe ist draus geworden. Genau, also das Thema, das Glück des verlorenen Lebens. Was für ein seltsamer Satz. Man ist doch glücklich, wenn man das Leben gewinnt, oder? Ich musste mich sehr früh im Leben mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir sind in einer Idylle groß geworden in Afrika. Es war wirklich das Glück eines gewonnenen Lebens. Meine Eltern sind nach Norden Nigeria gezogen, um Ruhe zu finden, nachdem beide Elternteile die Turbulenzen des Zweiten Weltkrieges erlebt hatten. Meine Mutter alles verloren. Mein Vater zurück vom Krieg. Ein deutsch-englische Heirat war damals nicht so in der Mode, in den 50er Jahren. Und meine Mutter war zum Glauben gekommen in der Gemeinde, wo mein Vater mitgearbeitet hat. Eine freie Gemeinde. Sind sie nach Afrika ausgewandert, ursprünglich für 2 Jahre, dann wurden es 20 Jahre draus. Und da haben wir wirklich eine Idylle gefunden. Meine Mutter, es war draußen auf der Landschaft. Wir hatten keine Medien, also unsere einzigen Medien waren 2 zerkratzte Schallplatten, eins mit Lieder vom Heilsarmee und das andere mit deutschen Weihnachtsliedern von Wiener Knabenchor. Also, das war alles. Und dann ein Telefon, das nur als Schmuckstück da war. Es hat einmal in 20 Jahren geklingelt und das war aus Versehen. Und sonst waren wir absolut medienfrei, barfuß, Pippi Langstrumpf durch die Landschaft gezogen. Wir haben alles Mögliche gesammelt. Meine Schwester wusste mit 5 Jahren schon, dass sie Ärztin werden will. Sie hat immer Kadaverreste gesammelt. Wir dachten, alle Kinder machen das. Plastiktüte, ja, Eidechsen, ausgetrocknete Käferhüllen, alte Knochen, Schlangenhäute. Dann haben wir die analysiert, gemalt, in Watte eingepackt. Das hat gestunken. Ich habe dann Seife gesammelt, wahrscheinlich als Ausgleich dazu. Wir haben Pfeifenputzer. Erinnert ihr euch, wer kennt Pfeifenputzer noch? Wir haben Puppen gemacht, ganze Landschaften. Und wir haben sie mit alten Stoffresten angekleidet. Sammlungen von alten Knochen, Seifen, Stoffreste, Kollektionen, Rennbahn für Kakerlaken, ein Krankenhaus für Fliegen, Lernschwimmbecken für Kaulquappen. Unsere Fantasiewelt war ohne Ende. Ich frage meine Schüler immer, wenn man ohne Spielsachen, ohne Medien aufwächst, die können sich das gar nicht vorstellen. Ich habe ihnen gesagt, du hast im Kopf eine Leinwand, einen Bildschirm. Und wenn du dann nichts anderes hast, dann wird dieser Bildschirm aktiviert. Du lernst Kreativität. Und wir haben in Bäume geklettert. Meine Mutter ist die einzige Frau, die ich kenne, die 2-mal einkaufen ging und mit einem Pferd nach Hause kam. Und so kam Tango und Bomboy und Dinky und Dana und Akku und Tizzy Wizzy, das waren alle unsere Freunde, Papagei, Hund, das war unsere Welt. Bambi, ein Rehkind, ist einmal bei uns eingezogen, alles reingeholt, was nur irgendwie verwaist war. Und das war unsere Welt, unser gewonnenes Leben. Und dann mitten rein kam Krieg. Und von wegen ein ruhiges Leben für ihre Familie, der blutigste Bürgerkrieg in der Geschichte Afrikas fing in unserem Dorf an, da mitten in der Wüste in Nordnigeria. Zwei Stämme gegeneinander, ein Stamm will den anderen auslöschen. Eine dieser typischen Geschichten. Und es wird da aufgepeitscht. Das Problem war, mein Vater hatte 180 Mitarbeiter in seiner Firma, die zum falschen Stamm dazugehörten. Und dann gab es diese zwei Tage von Blutvergießen, versuchen zu retten, was zu retten ist, Flucht, Polizeischutz, ein Polizist, der auch noch, die Polizisten waren auch nicht berechenbar. Also in so einer Situation, du weißt, eine ganze Gesellschaft bricht auseinander. Nichts mit Glück gewonnen, sondern wie schnell kann Glück verloren gehen. Über Nacht eine funktionierende Gesellschaft. Eine Nacht, ein Bruch und die Straßen waren schon mit Leichen gesäumt. So schnell kann es gehen und wehe uns, wenn wir denken, das könnte hier nie passieren oder nie wieder passieren. Und das wurde tief eingeprägt bei uns als Kindern, wie zerbrechlich das Leben ist. Und ein bisschen, als Corona kam, wurde man daran erinnert, wie schnell alles gehen kann. Egal aus welchen Gründen, welche Mächte man ausgeliefert ist, über die man keine Kontrolle hat. Und das war, ich glaube, vor 2 Jahren auch ein bisschen unser Thema. Das Leben, nichts mit das Glück gewonnen, sondern von vornherein das Glück, das äußerst zerbrechlich ist. Und ich möchte eine kleine Geschichte, die allerwichtigste, ich habe einige Bücher vorgestellt. Das allerwichtigste Buch ist dieses Buch, meine Bibel, ohne die ich absolut nichts zu sagen hätte. Und in vielen Geschichten, vor allem im Alten Testament, aber natürlich auch im Neuen, fast in jeder Geschichte dieses Buches finden wir genau dieses Thema dargestellt. Glück, wie zerbrechlich, wie brüchig, wie schwer zu finden und wenn man es findet, wie schwer zu halten, wie schnell es vorbei sein kann. Und dann, wo finden wir wirklich Glück? Das ist so gut ausgedrückt, das Glück des verlorenen Lebens. Fast jeder Held in der Bibel erlebt genau das, dass da das Glück zu finden ist. Wir werden sehen, warum. Es klingt ein bisschen komisch. In jeder Geschichte ist das, was wir Christen Heilsgeschichte nennen, in Kleinformat irgendwie rauszuspüren, vom Anfang der Bibel an. Und eine nehme ich, das nehme ich, diese Geschichte von Hagar, du bist der Gott, der mich sieht. Und ich lese kurz vor, was hier passiert ist, wie eine Frau von vornherein keine Chance hatte auf ein gelungenes Leben. Also ihre Karten waren wirklich schlecht und es war nicht ihre Schuld. Sie war einfach dem Schicksal ausgeliefert. Sie war eine Sklavin, ägyptische Sklavin. Kann gut sein, dass sie eine Tochter von gutem Haus war, sogar die Juden in der jüdischen Tradition, dass sie vielleicht eine Tochter des Pharao war. Da habe ich mich schwer, ein jüdischer Bibelausleger hat mir das gesagt, denn im Talmud glaubt man, dass die Hagar, heißt sie, Tochter des Pharao. Ja, wieso verkauft er seine oder verschenkt seine Tochter als Sklavin? Und der Mann sagt, er hatte ja tausende von Prinzessinnen, also er konnte sie einfach so als Gastgeschenk mitgeben. Wunderbares Leben, oder? Und so wissen wir nicht, warum sie beim Patriarchen Abraham als Dienerin für seine Frau Sarai geendet hat. In Israel, Beersheba waren sie damals. Und Sarai sagte zu Abraham, Sarai hatte ein Problem, sie konnte kein Kind gebären. Das war für Frauen damals eine absolute Katastrophe. Schlimm genug heute, wenn man ungewollt kinderlos ist. Damals war es ein Schlag gegen deine Identität als Frau. Das war dein Job, war deinem Mann, einen Sohn, wenn möglich, zu präsentieren. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil diese Mentalität ist immer noch da, gell, bei der Hochadel in England. Und meine Mutters deutsche Familie, das waren Leute vom Land, die hatten ein Hofgut in Ostpommern. Und meine liebe Oma musste gebären und gebären und gebären, bis der Erbe kam. Und die hießen immer Fritz. Der älteste Sohn hieß immer Fritz und er hat dann die Domäne übernommen. Seit dem 17. Jahrhundert war das immer der Fritz. Und sie hat einen Fritz geboren und dann starb er mit einem Jahr. Und dann musste sie weiter gebären bis, ich glaube Nummer 5 war der lang ersehnte Sohn und dann kam der Krieg, war alles sowieso verloren. Und meine Mutter verdankt ihrem Leben der Tatsache, dass die Oma, sie war Nummer 4. Ist es nicht köstlich? Auf jeden Fall, damals war es wirklich schlimm, Sarai. Und die haben eine Verheißung. Ihr seid die Eltern, die Stammmutter und Vater von einem großen Volk. Und die kriegt kein Kind und kriegt kein Kind und kriegt kein Kind. Zweifelt an sich, an ihrem Mann, an Gott. Was hat man damals gemacht? Man hat dann die Sklavin ins Bett des Mannes geschickt als Leihmutter, Ersatzmutter. Das muss schief gehen. Also wenn ich das lese, ich denke, Sarai, wie dumm kannst du sein? Das geht schief und es geht jedes Mal schief, wenn ich das lese. Die Hagar, die junge Hübsche, wird dann gleich schwanger und dann kommt es. Da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Das heißt, sie wird ein bisschen Etipetete der alten Frau gegenüber. Du Sarai, nein, ich kann den gelben Sack nicht raustragen heute. Ich bin schwanger, weißt du? Du weißt nicht, wie es ist, schwanger zu sein, aber ich bin schwanger. Und da geht es einem schlecht. Ich habe so eine Übelkeit. Nein, ich kann heute nicht kochen. Ich kann den Geruch gar nicht leiden. Sarai, du musst das Lammfleisch kochen heute. Ich bin schwanger. Ich muss mich hinlegen. Also man kann sich ein bisschen vorstellen, wie das ist, wie wir Frauen manchmal sind. Und Sarai, natürlich ist sie nicht so glücklich, schimpft mit ihrem Mann. Guck mal, jetzt bist du schwanger, jetzt ist sie schwanger von dir und tu irgendwas, Abraham. Ja, was soll er dann tun? Als normaler Mann will er sich nicht einmischen in Frauenzickereien. Er sagt, siehe, deine Magd ist in seiner Hand, mach mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Was für ein fieser Typ er war. Meine Güte. Er schaltet auf Durchzug, jetzt sitzt er die Krise aus. Und Sarai war, als Sarai Hagar demütigte, also es vollblütiger Zickenkrieg hier. Also es ist schon schmuddelig, ziemlich schmuddelige Geschichte. Und da irgendwann mal brennt die letzte Sicherung durch und Hagar ergreift die Flucht. Es muss ihr sehr schlecht gegangen sein. Schwanger geht sie los in die Wüste. Und man muss wissen, wer da in diese Wüste um Beersheba herum, Südisrael, Richtung Ägypten marschiert sie los, der hat nicht viele Chancen zu überleben. Das war ein Suizidmarsch, nichts anderes. Also die Frau muss ziemlich deprimiert gewesen sein. Und das Leben verloren. Wie schnell kann es gehen? Warum lässt sie sich auf so ein Spiel ein? Wahrscheinlich hat die Hagar gedacht, wenn ich eine Chance auf Glück habe, denn das, wenigstens komme ich zu einem Kind. Und vielleicht werde ich die zweite Frau von Abraham. Vielleicht mag er mich lieber als die alte. Vielleicht kann ich seine Konkubine besser, alles besser als eine Sklavin. Sie hat gegriffen nach Glück, nach ihrer einzigen Chance, vielleicht glücklich zu sein. Und wie sehr ist das schiefgelaufen. Wie oft machen wir das? Der Griff nach der Chance, glücklich zu sein. Wie viele Partnerschaften fangen so an, hoffen, dass es gut geht, oder? Dass wenn wir verheiratet sind, dass sich alles legt. Oder dass, wenn man viele junge Mädels, vielleicht kann ich ihn an mich binden, wenn ich doch ins Bett gehe mit ihm. Vielleicht bleibt er dann bei mir. Und die Geschichten finden wir auch in der Bibel. Ein verlorenes Leben und ein giftiges Cocktail von Schuld, Dummheiten, Fehler, die nicht wieder gut zu machen sind. Die ist schwanger, spätestens da kann man das nicht mehr rückgängig machen. Demütigungen gegenseitig, Enttäuschung, Zerbruch. Und dann Todesbedrohung, weil sie wirklich ins Nichts hineinmarschiert und nimmt das Kind mit. Also tiefer geht es nicht. Wo ist dein Leben verloren heute Morgen? Hast du auch eine Liste? Dinge, die schiefgelaufen sind? Vielleicht kommt Krankheit dazu, finanzielle Schwierigkeiten, Not, Enttäuschung mit deinen Kindern, mit deinem Ehe, mit deinem Single-Sein, mit deinem Alleinsein. Mit deiner Witwenschaft. Es gibt eine endlose Liste von Sachen, wo wir ein Stück unser Leben verlieren. Und uns auffragen, sicher wie Hagar und Sarai. Und ja, das ist nur eine. Ich könnte beliebige Geschichte aus der Bibel nehmen. Die Frage, was habe ich bloß falsch gemacht? Gibt es eine zweite Chance, dieses Leben zu führen? In meinem Roman, die alte Frau fragt die junge Frau, die hat ihr Leben voll gegen die Wand gefahren. Und sie fragt die junge Jasmin, meinst du nicht, denkst du manchmal, wie schön das wäre, wenn Gott uns eine Generalprobe geben würde, wie bei einem Theaterstück. Die alte Frau war Schauspielerin in London gewesen und hat ihr Leben voll vermasselt und sitzt in einem alten Schloss jetzt im Nordengland und vergammelt vor sich hin. Einmal das Leben ausprobieren, sich in Irrtümer verlaufen, aus Torheiten lernen, weise werden und dann alles noch einmal. Das wäre es doch, oder? Mit einem klugen Kopf, der inzwischen gelernt hat, weise Beschlüsse zu fassen, auf Warnzeichen rechtzeitig zu achten, Denkst du das manchmal? Ich denke das manchmal, was für eine gute Mutter ich jetzt wäre, wenn ich von vorne wieder anfangen würde. Einiges an Reife, Gelassenheit, wir wären so gute Mütter jetzt, oder? Denkst du das manchmal? Nein, Milady, weil die meisten von uns nicht aus ihren Irrtümern lernen und in ihrem zweiten Leben nicht nur einen dummen Kopf, sondern vielleicht sogar ein böses oder verbittertes Herz haben würden und dann noch mehr Schaden anrichten. Wir wären dann gar nicht mehr zu retten. Gott hat gewusst, Milady, warum er uns nur 70 bis 80 Jahre zugeteilt hat. Es war Schadenbegrenzung vom Feinsten. Es ist so. Wir haben nur diese eine Chance. Und da hat Hagar vielleicht auch gedacht, jetzt war es das. Keine Familie mehr, kein Glück mehr. Ich könnte sterben. Und niemand würde es merken. Hast du das manchmal gedacht? Ist mein Leben überhaupt wert? Würde es irgendjemandem auffallen, wenn ich nicht hier wäre? Das ist der Punkt, den sie erreicht hat. Es könnte deine Geschichte, könnte meine Geschichte sein. Das Unglück eines verlorenen Lebens an dieser Stelle. Die Flucht. Und sie rennt davon. Und das Tolle ist, jemand ist schon aufgefallen. Eine Frau, die in diese Wüste hineinmarschiert, hat nicht unbedingt vor, zurückzukehren. Und in vielen Geschichten in der Bibel finden wir Menschen, die in die Wüste abgehauen sind und gedacht haben, jetzt ist aus. Und ob du Elia anschaust, Elia hat es erlebt, der Prophet Jesus ist in die Wüste hineinmarschiert. Was sie immer wieder erlebt haben, da wartet jemand da. Und Hagar erlebt das auch. Sie marschiert wahrscheinlich in Richtung Ägypten und der Engel des Herrn, und das ist einer der schönsten Verse in der Bibel, der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur, 1. Mose 16, 7. Das größte Wunder in vielen biblischen Gottesbegegnungen ist nicht die Suche eines Menschen nach Gott, sondern Gottes Suche nach dem Menschen. Deshalb ist das Buch so dick. Gott auf der Suche. Das ist das Element unseres Christseins, das Halt und Sicherheit gibt. Nicht, dass der verlorene Sohn den Weg zurück nach Hause findet, sondern dass der Vater, Lukas 15, Tag für Tag auf ihn wartet, nach ihm Ausschau hält, aus dem Haus rennt, um ihn an sein Herz zu drücken, wenn er ihn am Horizont erblickt. Göttliche Initiative. Sie flüchtet, aber sie flüchtet direkt in die Arme Gottes. Pass auf, wenn du von irgendwo wegrennst, wer auf dich wartet. Nicht ohne Gottes Erlaubnis, weil wir erfahren später, der Engel sagt zu ihr, und der Engel ist der Botschafter Gottes, es ist die Stimme Gottes, sagt zu ihr, der Herr hat auf dein Elend gehört. Er taucht nicht einfach so auf. Die Frau hat geschrien. Und das dürfen wir, das sollen wir. Da fängt jedes Eingreifen Gottes, da fängt das Glück des verlorenen Lebens. Wir haben bisher das Unglück des verlorenen Lebens gehabt. Das Glück des verlorenen Lebens fängt an, wenn wir kapitulieren. Wenn wir das machen, was die Kirchenväter viel besser verstanden haben als wir. Ein kleines Gebet, das heißt Kyrie eleison. Herr, erbarme du dich. Erbarme du dich. Wir sind heutzutage so aufgeklärt, so stolz. Wir denken, wir haben alles im Griff. Wir haben vergessen, wie ausgeliefert auch wir sind. Dem Schicksal dieser Welt, genauso wie unsere Vorväter. Menschen früher waren kluger. Die haben sich schneller in die Arme Gottes geworfen. Die afrikanischen Freunde, die wir hatten. Die Eskimo-Freunde von meinem Onkel. Denen musste man nicht sagen, dass sie angewiesen sind auf die Gnade Gottes, die das Wetter draußen hat es ihnen schon vermittelt. Minus 60 Grad, wie überlebe ich heute? Oder in Afrika, Krieg, nichts zu kaufen. Cholera, Malaria, Krankheiten noch und nöcher. Wie kriege ich meine Kinder durch diesen Tag? Das ist geistlich für das gefundene Glück. Ist es, ich sage das behutsam, weil es, ich schätze sehr ein Leben im Wohlstand und Sicherheit. Aber wisst ihr was? 80 Jahre davon hat uns nicht gut bekommen als Volk. Wir haben vergessen, wie abhängig wir sind von der Gnade Gottes. Und es ist nicht nur schlecht, wenn Gott uns daran erinnert, Moment mal, auch dein Leben hat ein Verfallsdatum. Wir verdrängen es halt immer. So mit unserem Urlaub, mit unserem Wohlstand, Anschaffung, neues Haus, neue Einrichtung. Mann, haben wir das auf eine hohe Kunst getrieben. Den Gedanken zu verdrängen, dass unser Leben sowieso verloren ist vom Anfang an. Wir haben ein Verfallsdatum. Der Tod kommt irgendwann. Und die Bibel sagt, weise ist der, der rechtzeitig dran denkt. Lehre mich, meine Tage zu zählen, hat der Psalmist geschrieben, damit ich schlau werde. Damit ich rechtzeitig dran denke, Moment, ich bin nur zu Besuch in dieser Welt. Und meine Güte, ich muss alles dran setzen, herauszufinden, ob es eine andere gibt, für die ich mich vorbereiten muss. Das ist die Botschaft. Hagar hat gerufen. Sie war demütig genug, um zu sagen, Herr, wenn du dich nicht eingreifst, dann bin ich am Ende. Und dann gilt für sie das, was David auch geschrieben hat. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten aus der Ferne. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Meine Urform sahen deine Augen. In dein Buch waren sie alle geschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keine von ihnen war. Das ist der Kommentar von David zu dieser Geschichte von Hagar. Wohin kann ich fliehen vor dir? Ab dem Moment, wo ich ihn will, wo ich zu ihm schreie, dann setzt er alles in Bewegung, um mir sein Glück zu geben. Glück in biblischen Sprache, Glück in himmlischer Sprache. Und das ist ganz anders wie das Glück dieser Erde, das so flüchtig ist, so schnell vorbei sein kann. Sie flüchtet, aber direkt in die Arme Gottes. Er wartet auf sie, die Initiative Gottes. Ich habe meinen Onkel mal gefragt, wie hast du das Evangelium diesen lieben Menschen gesagt? Und er hat immer die Geschichte von Lukas 15. Er sitzt, dieser Vater, er sitzt am Eingang seines Iglus Nacht um Nacht. Er wartet, er horcht nach dem Bellen eines Hundes, der Rückkehr seines Sohnes. So wie ihr, wenn Besuch kommt. Bei jeder Ankunft eines Schlittens rennt er aus seinem Iglu und fragt, ist mein Sohn bei euch? Habt ihr meinen Sohn gesehen? Und er heult laut, wenn sein Sohn nicht dabei ist. Genauso sucht unser Vater im Himmel nach uns. Auf der Suche, er sucht nach dir viel mehr, als du jemals nach ihm suchen könntest. Das ist das Wunder dieses Evangeliums. Und klar protokolliert in der Bibel. Diese Sprache, in die mein Onkel die Bibel übersetzt hat, die hatten nicht mal ein Wort für Liebe. Die kannten das nicht. Die hatten 40 Wörter für Angst, Verzweiflung, Horror, Depression. Ortsnamen hatten Namen wie, sie kannten Glück überhaupt nicht. Die kannten das nicht. Die Ortsnamen hatten Namen wie Place of Eating Human Flesh, Ort, an dem man Menschenfleisch isst. Ja, wenn alles andere nicht mehr da ist, dann frisst man sich gegenseitig. Bay of Hollow Cheeks, Hafen der hohlen Wangen. Desolation Island, Insel der Trostlosigkeit. Starvation Cove, Hungerbucht. Das waren die Adressen. Und das erzählte eine Geschichte. Das war unsere Adresse. Wenn wir Gott nicht kennen. Desolation Island, Insel der Trostlosigkeit. Und bevor wir das Glück des verlorenen Lebens finden, müssen wir erkennen, ohne Gott bin ich sowieso geistlich tot. Ich habe mein Leben schon verloren. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Und manchmal die Widrigkeiten des Lebens, die erinnern uns dran, die sind wie so eine kleine Visitenkarte von Gott. Moment mal. Kind, diese Welt kann dich sowieso nicht glücklich machen. Auch die beste Ehe, auch die am besten geratenen Kindern. Du brauchst den Herrn. Und das ist, was die Wende bringt bei Hagar. Die Stimme in ihrem Ohr. Was sagt sie? Was tat der Engel zu ihr? Sprach Hagar, Magd Sarais, woher kommst du, wohin gehst du? Und sie sagt, von Sarai, meine Herrin, bin ich auf der Flucht. Sehr ehrlich, was ich so lustig finde, sie scheint gar nicht überrascht zu sein.
Was, wer bist denn du? Was geht dich an, woher ich komme?
Gar nichts. Sie hat sofort dieses Vertrauen, das ist wie so köstlich. Und der Engel sprach, kehre zu deiner Herrin zu. Nein, bitte nicht, wenn du nur wüsstest, was ich da alles erlitten habe. Demütige dich, das auch noch, unter ihre Hände. Also interessant ist, mit woher kommst du, wird kurz ein Prozess gemacht. Keine lange Aufzählung von alles, was schiefgelaufen ist. Das finde ich auch schön an der Bibel. Kurzen Prozess. Dumm gelaufen, keine Wenn du nur und Regelkataloge und das hättest du besser machen können, das hättest du besser machen können. Wenn du nur, dumme Frau, wie konntest du nichts davon. Die Sprache kennen wir nicht von Gott. Nee, gar nicht, sondern die Frage ist jetzt, wohin damit? Ist das nicht schön? Keine, wie wir das manchmal machen. Ich suche immer, wessen Schuld war es jetzt. Gott sucht nicht nach der Schuld. Und du kannst gucken, wo du nur willst. Die Geschichte von Naomi und Ruth. Die Theologen haben die Schuldigen gefunden. Die Naomi, wie konnte sie nur? Gott nicht. Und wo du nur hinschaust, ist immer, wohin jetzt? Wohin jetzt? Ab dem Moment, und vielleicht ist der Moment für manchen heute Morgen, wo ich sage, Herr, wenn du nicht eingreifst, bin ich zu Ende. Das ist das klugste Gebet, das man nur sprechen kann. Ab dem Moment fängt er an zu wirken. Auch die Vergangenheit zu reinigen, einzubauen. Also er hat sehr viel zu sagen, wohin jetzt. Also keine Zeit für Einsprüche, keine Zeit für, da gehe ich nie wieder zurück. Und hast du nicht gesehen, wie die Frau mit mir umgegangen ist? Nichts. Der Engel des Herrn spricht gleich weiter. Also kehr zurück, demütige dich, keine Atempause. Ich will deine Nachkommen, Hagar. Sehr klug. Also als Pädagogin hier schlägt mein Herz höher. Deine Nachkommen, Hagar. Bisher hat sie keinen Bezug zu diesem Kind. Es ist nicht ihr Kind, es ist Sarais Kind. Dein Kind, Hagar. Und dann geht es immer besser. Sehr mehren. Also die gleiche Verheißung wie für Abraham. Dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und dann spricht er weiter, immer noch keine Zeit für Hagar, ihre Einwände zu bringen. Du bist schwanger, ja, das wusste sie. Du wirst ein Sohn, war sogar ein Sohn, wow, das hätte ja Tochter sein können. Dann hätte man noch eine zweite Runde einlegen müssen. Ein Sohn, den sollst du den Namen Ismael geben. Und in Hebräisch, die Namen erzählen Geschichten. Ismael, Gott hat gehört, sogar in den Namen eingebaut. Denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und da kriegen wir mit, die Frau hat geschrien. Aber wie? Und er will ein Mensch sein, ein Wildesel. Wow, und Sportler auch noch. Welche Mutter hört das nicht gerne? Muckibude. Sportkanone. Sein Hand gegen alle, die gegen ihn sind. Ein Gewinner auf der Gewinnespur. Er wird alles sein, was Hagar nicht war. Wow. Und dann Brüdern. Er wird Pole Position haben. Er wird der Beste sein. Und sie nannte den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Da kommt diese Stelle. El-Roi, der Gott, der mich sieht. Darum nennt man den Brunnen Ber-Lachai-Roi, siehe er zwischen Chadesh und Beret. Und Hagar, irgendwie, kriegt sie es hin, zurückzugehen? Die kriegt den Sohn, Abraham gibt ihm den Namen Ismael. Ich frage mich immer, ich wäre gerne eine Fliege an der Wand gewesen, als sie da aufgetaucht ist. Eigentlich ist sie reif für eine Todesstrafe. Sie hat nicht nur sich selber geklaut, sie war ja der Besitz von Sarai. Sie hat das Kind, das lang ersehnte Kind, die wissen noch nicht, dass später der Isaac kommen wird. Die glauben das nicht so richtig. Es ist Todesdelikt, es ist wirklich schlimm, was sie gemacht hat. Aber irgendwie kriegt sie es hin, nach dieser Begegnung zurück ins Leben zu marschieren. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, was das bedeutet hat. Erhobenen Hauptes. Und irgendwie hat Abraham ihr die Geschichte geglaubt. Ihr hätte ja sagen können, ja, was wagst du wieder, dein Gesicht hier zu zeigen, du böse Frau. Ganz und gar nicht. Es ist die Stimme, die sie verwandelt. Deshalb ist es auch für uns so wichtig, diese Stimme in unserem Ohr zu haben. Frauen des Wortes zu sein. Wenn die Bibel für dich ein Buch mit 7 Siegeln ist, ich ermutige dich, öffne sie. Das ist die Geschichte, wie ein verlorenes Glück wiedergefunden werden kann. Ein Leben jenseits der Krise. Das Buch ist deswegen so dick, weil fast alle ihr Leben gegen die Wand gefahren haben. Fast alle. Eine Katastrophe nach der anderen. Und das habe ich erst richtig entdeckt, nachdem ich selber ein paar Katastrophen erlebt hatte. Ich habe all die Schriftstellen auswendig gelernt. Die 10 Gebote konnte ich rauf und runter. Die Seligpreisungen, wir haben immer Gummibärchen dafür bekommen, für auswendig gelernten Bibelverse. Der Herr ist mein Hirte, all die Klassiker, Liebeslied, der 1. Korinther 13, die Liebe ist und all diese wunderbaren Früchte des Geistes innen auswendig. Und dann irgendwann kommt das Leben dazwischen. Und dann liest du das wieder und es geht unter die Haut. Und ich habe Hiob erst entdeckt, als ich selber in so einer Situation war, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob ich lebendig hier rauskomme, ob ich seelisch lebendig rauskomme. Wir müssen erkennen, dass wir unser Leben sowieso verloren haben, ohne Gott. Verfallsdatum, Die Bibel nennt es, die Sünde bringt den Tod. 1. Mose 3 ist die Geschichte. Der Mensch war nicht geschaffen für den Tod ursprünglich. Es war eine künstliche Einrichtung, die Gott eingeführt hat, weil ein Mensch, der solo gegangen ist wie Adam, der sich abgeschnitten hat von der Quelle seiner Aufrichtigkeit und seines Glücks, der wird sowieso sterben. Seine Seele ist sowieso tot. Und wehe ihm, wenn er ewig lebt, der wird sich verwandeln in ein Monster. Also Adam und Eva haben es hingekriegt, aus über Nacht aus dem Paradies eine Hölle zu machen. Und Gottes Logik ist da eigentlich sehr verständlich. Wenn er jetzt ewig lebt, was wird da aus dieser Welt? Ein sündiger Mensch, der nur für sich selber lebt, Vorteile an sich reißt, getrennt ist von Gott. Und wenn du das nicht glaubst, lies die Schlagzeilen morgen in der Zeitung oder übermorgen. Das ist das Ergebnis davon, von dem, was Gott, was die Bibel ganz ehrlich nennt, der Sündenfall. Und es ist in jedem Leben von uns drin, dieses Ich schaffe es selber, ich bin Gott in meinem eigenen Leben. Mir soll es egal sein, was die anderen denken. Wir sagen das nicht ganz so höflich, aber oder so, wir haben Wege, das zu vertuscheln und ja, zu verstecken und ein Image zu bewahren, uns viel lieber zu zeigen, als wir wirklich sind. Sünde, das ist ein sehr unbeliebtes Wort heute, keiner will es hören. Aber die Bibel ist da ganz, ganz ehrlich, dass das in uns, Egoismus, Neid, Hass, schielen zur Seite, immer das Gefühl, mich und ich und ich, wer beachtet mich? Das nennt die Bibel das Ergebnis von dieser Trennung mit Gott. Und 1. Mose 3, diese Rebellion im Garten Eden, ist jeder von uns ihre Geschichte. Wenn du es nicht glaubst, schau mal Kinder an, kurz. Oder ich staune manchmal, ich werde oft eingeladen, zu verschiedenen Frauenthemen zu reden. Ich werde nie eingeladen, über Themen zu reden, wie man neidisch wird, in 3 einfachen Schritten. Lästern für Anfänger. Kritik ausüben für die, die es nicht können. Schlaflose Nächte, Anweisungsmaterial. Wie man sich Sorgen macht, wie man zur Seite schielt und sich vergleicht und sich fragt, warum die andere so gesegnet ist und ich nicht. Einsamkeit leicht gemacht für die, die es noch nicht können. Warum? Weil wir es alles können. Wir müssen das nicht lernen. Ich kam nach Hause, kennt die Geschichte vielleicht einmal, und es roch nach Brand im Haus. Mein Mann hätte aufpassen sollen und es war sehr ruhig und die Jungs waren in ihrem Zimmer. Und mein Mann hat gesagt, schau die Hecke an, aber keine Sorge, den Kindern ist nichts passiert. Die Hecke war zum Teil nicht mehr da, weil sie Pfadfinder gespielt hatten und Streichhölzer aus der Küche geholt, als Papa am Telefon war. Also meine Kinder haben sehr schnell rausgekriegt, dass sie alle möglichen Untugenden ausüben können, wenn Mama und Papa am Telefon sind. Weil ich werde meine Kinder nie anbrüllen, wenn irgendein Gemeindemitglied am anderen Ende der Strippe hängt. Ich bin ja doch die Mustermama, immer geduldig und so weiter. So haben sie ihre wunderschönsten Spielchen und Streiche gemacht. Gut, Zimmerarrest, mit Zeit zum Nachdenken. Ich gehe hoch. Nein, meinten unsere Söhne, sie seien nicht schuld. Papa hätte besser aufpassen sollen. Oder wir müssen für das Pfadfindercamp üben. Oder blöde Nachbarn, ihre Hecke hätten sie woanders hinpflanzen können. Und dann, wenn ich lange gewartet, ich kenne all die Ausreden, ja, die anderen machen das auch alle. Und wieso lagen die Streichhölzer da rum? Ich habe kurz auf Pause gedrückt. Meine Jungs waren nicht die hellsten Birnen in ihren Klassen. Aber welche kreative Niedertracht gehört zu so einer Geschichte dazu? Und fang an, dich selber dabei zu ertappen. Hauptsache, ich bin unschuldig. Später am Nachmittag legten 2 reumütige Jungs einen Pralinenschachtel mit einem Blumenstrauß vor die Haustür der Nachbarn, die zum Glück erst abends aus dem Urlaub zurückkommen sollten. Also die würden den Pralinenschachtel sehen, bevor sie die Hecke sehen. Das war so der Plan. Auf der Karte stand, liebe Nachbarn, wenn Sie zu Hause ankommen, werden Sie ein großes Loch in Ihrer Hecke vorfinden. Dies ist unsere Schuld, es tut uns von Herzen leid und wir bitten um Verzeihung. Wir werden die Büsche so schnell wie möglich ersetzen, Ihres Stefan und Daniel vollkommen. Bevor ihr zu beeindruckt seid, das ganze Prozedere hatte sage und schreibe 2,5 Stunden Überzeugungsarbeit gekostet. Einsicht gewinnen, wir sind schuld, 1/2 Stunde. Pralinen, 1/2 Stunde kaufen. Text verfassen, 1/2 Stunde. Nochmal Text ohne Ausreden. Wir haben aus Versehen, nein, ihr habt nicht aus Versehen, in schönste Schrift ins Reine, 1 Stunde. Und dann das Bewusstsein, morgen geht's wieder los. Also junge Muttis, diese Kämpfe muss man gewinnen. Und warum ist das Schieben von Schuld auf andere eine Kunst, die Kindern nicht beigebracht werden muss. Die hohe Intelligenz, die dazu gehört, eine Geschichte im Nu, im Bruchteil von einer Sekunde, umzuschreiben und die ganzen Reihenfolge von den Ereignissen zu ändern, damit ich unschuldig bin. Das ist das, was die Bibel Sünde nimmt. Und die Endstation davon? Ukraine? Der Krieg in Nigeria? Wenn das ungebremst tobt, diese Tendenz, ich, mich, meine, Vorteile für mich, die anderen immer schuld, seht ihr den Zusammenhang? Das war unsere Lektion in Nigeria, in diesem Krieg. Unsere Eltern haben uns erklärt, wisst ihr was? Das, was ihr hier seht, das steckt in jedem von uns drin. Autsch! Und das ist, was die Kirchenväter genannt haben. Buße ist das zu erkennen. In mir selber ist nichts Gutes. Das ist nicht das Ende der Geschichte, zum Glück. Hagar kehrt um und marschiert zurück ins Leben mit dieser Stimme im Ohr. Geh zurück, demütige dich. Der Junge in Lukas 15 kehrt zurück zu seinem Vater. Ich werde zu meinem Vater sagen, ich habe gesündigt. Lass mich dein Diener sein, hat sich gedemütigt. Wisst ihr was? Das ist Christwerden. Du kannst all die Bewegungen machen, du kannst in eine Kirche kommen, egal welche, schön fromm tun und trotzdem diese Herzensänderung nicht vollzogen haben. Da fängt das Christsein an. Ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Ich kehre um, ich marschiere zurück mit seiner Stimme im Ohr. Er sandte sein Wort und er heilte sie. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß, ein Licht auf meinem Weg. Er sprach, es wurde. Das Wort wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Dieses Wort, das Hagar gehört hat in ihrem Ohr, klar, bisschen streng, Wahrheit, Anweisungen. Irgendwann, paar tausende Jahre später, das Wort, das immer wieder durchs Alte Testament, wir immer wieder hören, bekommt eine Haarfarbe, ein Gesicht, eine hörbare Stimme, die das kleinste Kind verstehen kann. Bethlehem im Jahr X. Weihnachten lässt grüßen. Und er wächst auf. Und die Menschen sind fasziniert von ihm. Die hängen an ihm, hängen an seinem Kittel. Nicht alle, die an ihm nicht glauben wollen, die hassen ihn. Aber die wie Hagar wissen, ich brauche Gott, wenn es ihn gibt, brauche ich ihn. Die hängen sich an seinen Kittel, folgen ihm nach. Die Kinder scharren sich um ihn. Alles, was gebrochen ist, alles, was heult, alles, was arm ist und hilflos, hängt sich an ihm. Die Bibel nennt das Christwerden. Und Rettung. Christ, der Retter, ist da. Schau die Weihnachtslieder nochmal an, wenn du das vergessen hast oder nicht mehr ganz verstehst, was da passiert ist. Und was macht er, was hat das mit meiner Sünde zu tun? Ha ja, irgendjemand muss diese Rechnung bezahlen. Also in der Geschichte von Lukas 15, die vermutlich alle irgendwann gehört haben, die zwei Söhne, der sein Leben voll ruiniert hat und Papas Vermögen auch noch dazu. Der hat nur eine Möglichkeit, kommt zurück und wirft sich auf die Gnade des Vaters. Und der Vater sagt nicht, alles okay, schwamm drüber, alles unter dem Teppich, ist nicht schlimm, was du gemacht hast. Doch, es ist schlimm, was er gemacht hat, genauso wie es schlimm ist, was ich gemacht habe. Alles, was ich hätte machen können, wozu ich fähig war. Was der Vater sagt, ist nicht schwamm drüber, das hat nichts mit Gnade zu tun. Der Vater sagt, schick mir die Rechnung, ich bezahle. Karfreitag, ich bezahle die ganze Strafe. Und du bist dann frei. Und das ist, was damals zu Ostern passiert ist. Wir haben schon ein bisschen Erinnerung an Ostern, jetzt Vorgeschmack auf diesen wunderbaren Tischen. Das Wort wird Fleisch, die Stimme wird Fleisch, wird geboren in Bethlehem. Vom Anfang an sticht sein Leben durch eine außerordentliche Integrität heraus. Er tut genau das Gegenteil von dem, was die Menschen tun. Der erste Mensch hat sich zu einem Gott gemacht. Gott macht sich zu einem Menschen. Der Mensch erhebt sich immer. Ich, guck mal, ich bin der Coolste. Gott erniedrigt sich. Er demütigt sich. Der Mensch reißt Macht an sich. Gott gibt seine Macht ab. Entleert sich, heißt es. Der die Lilien kleidet, wird öffentlich ausgezogen. Dem, der Sünden vergibt, wird keine Gnade erwiesen. Der zum Vater einlädt, wird vom Vater verstoßen. Erinnert ihr euch? Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er nimmt diese Trennung auf sich. Das, was Adam selber verschuldet hat, sagt Jesus, ich nehme das, übernehme die Schuld dafür. Der lebendiges Wasser anbietet, schreit, ich dürste. Das Licht der Welt wird von Finsternis umhüllt. Er nimmt das Schicksal auf mich, das mir zugefallen wäre. Er zieht die Notbremse, geht selbst den Weg, der für mich vorbestimmt war. Und das müssen wir erkennen. Ich hätte den Tod verdient. Mein Leben, mein Glück war sowieso verloren. Mein Leben war verloren. Und das Angebot Gottes ist, hier ist es wieder. Der sein Leben hinlegt, um meinetwillen, hat er gesagt, der bekommt es wieder. Gib und es wird dir gegeben. Die Bibel ist voll damit. Tränke andere, du wirst getränkt. Gib es freiwillig ab, das, was du sowieso nicht besitzen kannst. Kapituliere vor ihm und dann bekommst du, wow, was für ein Tausch, du bekommst sein Leben, seine Freude, seine Auferstehung, seine Hoffnung, seinen Frieden. Du bekommst, der Himmel zieht ein in dein Herz. Du erkennst, meine Güte, wie bei Hagar, hier läuft eine ganz andere Geschichte. Hagar, wenn die Augen geöffnet, nichts mit in den Tod hineinmarschieren, nichts mit Suizid, nichts mit, es ist vorbei mit mir, zurück. Ein Kind, eine Zukunft, eine Perspektive. Später gibt es eine zweite Fortsetzung von der Geschichte, wo sie für ihren Sohn eine Braut sucht. Sie kümmert sich um ihn und man nennt den Ort Beer Lahai Roi. Das finde ich auch interessant. Man nennt den Brunnen, nicht Hagar nennt den, sondern man nennt ihn. Sprich, die Geschichte wird bekannt, es wird drüber geschwätzt, es sorgt für Gesprächsstoff. Es wird sogar in die Landkarte eingebaut. Hebräische Namen erzählen Geschichten. Später lesen wir in 1. Mose 25, der Isaak, der wirklich verheißene Sohn, der richtet sein Zeltstadt da auf, an diesem Brunnen. Ist das interessant? Die Geschichte wird weiter erzählt. Heilsgeschichte, die eigentliche Geschichte. Deshalb müssen wir Frauen des Wortes sein, weil hier finden wir raus, was wirklich los ist in dieser Welt. Und wir werden ein Teil davon. Wenn wir Jesus kennenlernen, uns ihm hingeben, dann selbst der Tod ist kein Thema mehr. Weil diese Neugeburt, die wir erleben in ihm, die hält jenseits des Todes. Man könnte sagen, erst danach geht es richtig los. Wir erkennen, wir fühlen, dass wir nicht für diese Welt gemacht sind. Dass wir nur Pilger sind. Besucher in dieser Welt, eine Aufgabe haben in dieser Welt, wie auch Hagar. Ich frage mich manchmal, wurde sie jemals glücklich in dieser Welt? Die Frage wird unrelevant. Irgendwie hat sie weitergelebt. Abraham hat ihr die Geschichte geglaubt. Sie hat sich offensichtlich sehr um diesen Sohn gekümmert, wenn sie sogar eine Braut für ihn gesucht hat in Ägypten. Aus ihm wurde tatsächlich ein großes Volk. Eine sehr erzürnte Frau kam auf mich mal zu und gesagt, ja, wie kann ich Gottes Handeln in dieser Geschichte von Hagar sehen? Ist doch alles so schmuddelig und bildzeitungsmäßig. Hätte ja alles nicht passieren sollen. Und ich bin nie schlagfertig genug. Weiß nicht, ob es euch geht. Ich hätte, also erst nachher fallen mir alle möglichen kluge Antworten ein. Zu spät. Aber ich dachte nachher, ja, hätte nie passieren sollen. Aber genau, das ist der Punkt. Das ist der ganze Punkt. Hätte nie passieren sollen. Eigentlich das ganze Buch hätte nie passieren sollen. Nur die ersten drei Kapitel liefen nach Plan. Das tut mir gut. Und jetzt schaue ich mein Leben an. Wie viel hätte nicht passieren sollen? Wie viel Zeit habe ich vermasselt und vergeudet mit Trägheit, mit Antriebslosigkeit, mit Suchen nach Glück? Ein Beispiel am Anfang erzählt, eine Beziehung zu einem jungen Mann, das hat ein halbes Jahr aus meinem Leben genommen. Ich bin immer noch sauer auf ihn. Nach 50 Jahren. Meine Güte, ich bin sauer auf mich, dass sie mich darauf einlassen und Glück an mich gerissen, hoffen, dass es gut geht und natürlich geht es nicht gut. Und dann irgendwann volle Patsche auf dem Boden landen und dann irgendwann mal erkennen, Herr, ich brauche dich doch. Denn was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich, Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, um mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Das ist Paul Gerhardt, oh Haupt voll Blut und Wunden. Die haben es kapiert. Der Blick auf das Kreuz, wo das alles, meine Umwege, mein Egoismus, mein Selbstsucht, mein verlorenes Glück, trägt er an diesem Kreuz. Und ich darf mein Leben verlieren um seinetwillen. Dasselbe gesagt, wer sein Leben versucht festzuhalten, hey Leute, der wird sowieso alles verlieren. Hast schon alles verloren. Allein, dass du ein Mensch bist, bist du dem Tod geweiht. Aber es gibt einen Rettungsweg. Durch Jesus Christus, er trägt den Tod für dich und lädt dich ein, mit ihm zusammen ein ewiges Leben zu haben. In die Auferstehung. Ich habe sehr viel Trauer erlebt in meinem Leben. Menschen verloren, die mir lieb waren. Und die krassesten, das waren meine eigenen Eltern, die fehlen mir bis heute. Und ich habe gelernt, auch das ist nur eine kleine Stichelei vom Engel, der am Brunnen sitzt. Sagt man, das ist sowieso vorbei mit diesem Leben. Irgendwann auch für dich. Jetzt häng dich an das ewige Leben. Beug dich vor diesem Kreuz Jesu Christi und gib ihm dein Leben. Das Glück des verlorenen Lebens, das, was ich weggebe, ist das, was mir gehört. Wehe mir, wenn ich irgendwas versuche festzuhalten. Und so habe ich das eingeübt, bin immer noch dabei. Geld weggeben, nicht an sich reißen. Besitz teilen mit anderen, Auto teilen mit anderen. Kindern das auch beibringen, mein Zeit zu geben. Natürlich werde ich müde, aber es ist nicht schlimm. Ich bin nur kurze Zeit auf dieser Erde. Wir dürfen müde werden, liebe Ladies. Auch die, die gestern Abend bis spät geschafft haben. Irgendwann holt unser Körper seine Ruhe wieder. Ich bin dafür, dass junge Leute müde ins Bett gehen abends. Da bin ich ganz streng von der alten Schule. Dass sie viel unterwegs sind, weg vom Bildschirm. Wohl der Gemeinde, die ihre Jugendliche einbindet in das Geschehen. Und unseren Mädels Grund gibt, ihr Glück nicht irgendwo anders zu suchen. Wir dürfen müde werden. Wir dürfen beschäftigt sein. Wir dürfen ab und zu mal sagen, jetzt reicht's, ich bin am Ende. Und dann staunt man, wie schnell der Körper sich wieder erholt und wieder Lust hat. Wir dürfen uns verschenken für den Herrn. Unseren Familien, unsere Gemeinde, unseren Freunden, unsere Talente, wie diese Deko, wir haben es gerade vom Tisch davon gehabt. Jeder hat irgendwas zu geben. Dann gibt es verschwenderisch. Vielleicht bist du eine, die vielleicht nicht viele Talente hat, nicht musikalisch, nicht kreativ, aber vielleicht hast du viel Geld. Gib's denen, die es brauchen. Lerne die Freude eines verlorenen Lebens. Eines Lebens, das du nicht krampfhaft festhältst. Und in meinem langen Christenleben, die Menschen, die ich kenne, die am glücklichsten, am belastbarsten, am gesündesten sind, die am meisten lachen, die, wo man nicht immer Angst hat, dass sie wieder verletzt oder gekränkt sind oder ich könnte was falsch machen, Hilfe, habe ich wieder was falsch gesagt. Die unkompliziertesten Leute sind die, die ihr Leben verschenken und nicht die Kosten überschlagen. Und natürlich müssen wir weise sein. Natürlich, ich meine nicht Helfersyndrom. Ich meine nicht, ach guck mal, wie hingebensvoll ich bin und niemand hilft mir und schon wieder bin ich ganz allein. Nichts davon, sondern die es mit Freude machen. Aber nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Was sie nicht anders können. Hagars Leben wurde zu einer Verkündigung, sogar in die Landkarte eingebaut, bis heute, El-Roi. Und sie hat keine Ahnung, was sie da gesagt hat, der Gott, der mich gesehen hat, Golgatha. Am Anfang das Ereignis, das die Weltgeschichte ihm davor und danach geteilt hat, haben wir erst da gesehen, wie viel Gott verloren hat, um uns zu gewinnen. Und wie viel wir gewinnen können in ihm. Ist das nicht herrlich? Und dann selbst der Tod ist kein Problem. Hagar ist das Opfer eines Wirrwarrs von Ereignissen, die alle nie hätten passieren sollen. Wie viel nur kann in einer einzigen Biografie schieflaufen? Ihre Eltern hätten sicher irgendeinen Weg finden können, für sie zu sorgen. Abraham hätte nicht nach Ägypten gehen sollen. Eine Sklavin von dort mitbringen, was für eine dumme Idee. Sarai sollte ihren unerfüllten Kinderwunsch besser in Gottes Händen lassen, anstatt ihre Sklavin in Abrahams Bett zu schicken. Vermutlich hat Hagar nicht die Möglichkeit, Nein zu sagen. Vielleicht findet sie die perfide Idee auf der anderen Seite gar nicht so abwegig. Die letzte Sicherung brennt durch und irgendwann mal rennt sie, wenn alle Möglichkeiten, Optionen zu Ende sind, direkt in die Arme Gottes. Warte nicht, bis alle Optionen zu Ende sind. Mach das heute. Wenn du ihn nicht kennst, warte nicht, bis die Krebsdiagnose kommt. Warte nicht, bis Trauer an der Tür klopft. Warte nicht, bis die Arthrose deinen Körper voller Schmerzen macht. Jesus hat gesagt, baut jetzt euer Haus. auf dem Sand. Ihr jungen Frauen, macht es jetzt, ich glaube, ihr macht es auch. Bau jetzt die Fundamente, die halten werden, wenn die Stunde schlägt. Wenn irgendein Schicksalsschlag kommt. Und irgendwas wird bei uns allen kommen. Vorher wissen, dass dein Erlöser lebt. Vorher die andere Geschichte kennen. Und das Tolle ist, diese Vorher-Nachher-Geschichten, was für eine Zuversicht diese Leute haben. Also bei Hagar kann man wirklich sagen, sie hat ihr Leben gewonnen. Wie gesagt, ob sie jemals in einer glücklichen Ehe gelandet ist, es scheint unrelevant zu sein. Auf jeden Fall hat sie eine Bestimmung, eine Zukunft und es geht voran mit ihr. Das heißt nicht immer super romantisches Glück oder so. Es heißt bei vielen, ich komme zurecht. Ein Mann hat mich für ein Interview gefragt. Ja, deine Geschichte war abenteuerlich, das sehe ich schon. Ich habe ein bisschen von Afrika erzählt. Aber die innere Geschichte, vorher, nachher. Du bist dem Herrn begegnet und warst danach. Die Änderung. Ich habe gesagt, ja, vorher war ich völlig verloren und nachher kam ich gerade noch zurecht. Und das reicht. Auch wenn ich auf allen Vieren über die Ziellinie krabble, das reicht, dann habe ich es wenigstens geschafft. Und viel mehr ist nicht, liebe Ladies, ist wirklich nicht. Wenn wir Glück und Glückshormone am laufenden Band erwarten, weil wir gläubig geworden sind, vergiss es. Was du erwarten kannst, ist, du bist nicht allein. Auch wenn du, wie bei mir manchmal, das Gefühl hast, du stolperst auf allen Vieren dem Ende des Tages entgegen und bist froh, du hast es wenigstens geschafft. Durch noch einen Tag, so ist das Leben. So ist das Leben, aber du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Und es ist alles nur auf Zeit. Und irgendwann kommt der Tag, Offenbarung 22, wo er selber nicht mit dem Mikrofon dasteht, nicht mit dem Schwert, nicht mit irgendwelchen politischen Reden, sondern mit dem Taschentuch. Und alle Tränen abwischt. Ist es nicht herrlich? Und dein Körper wird auf einmal wieder funktionieren. Was für ein Tanzen und Freude wird es sein. Das ist das gewonnene Glück. Und wer hält fest an ein Glück, das so zerbrechlich, so vergänglich ist, wenn er dieses ewige Glück haben kann? Rettung, Vergebung, ewiges Leben und sogar der Tod ist nicht mehr der letzte Feind. Ab und zu darf man spitteln in den Himmel hinein durch die Bibel und die Leute, die ihn sehen, die sind einfach völlig fassungslos vor Freude, vor Glück. Der Stephanus wird gesteinigt, mitten in der Hinrichtung blickt er auf einmal den Herrn. Er spürt den Schmerz nicht mehr. Wow! Und er strahlt auf und sagt, ich sehe, wo es losgeht. Und manchmal sterbende Menschen, meine Mutter, als sie gestorben war, nach Monaten von Krebsleiden, ihr Gesicht entspannte sich in einem Strahlen. Und ich weiß noch, wie mein Papa gesagt hat, sie hat irgendjemand gesehen. Und das ist die Realität. Das ist das Glück, das gefunden wird, jenseits des Todes. Und wir dürfen jetzt schon in dieser Hoffnung leben. Und das schon vorholen in unser Leben. Petrus auf dem Berg der Verklärung sagt, Herr, ich will nicht mehr runter. Lass uns Hütten bauen, das müssen wir festhalten. Diese Herrlichkeit, das müssen wir festhalten. Er findet keine Worte dafür. Und Jesus sagt, ja, irgendwann gibt es die Hütten, die vorbereitet werden, die Wohnungen im Himmel, aber jetzt geht's runter. Es gibt Arbeit zu tun und das ist mein letzter Punkt. Es gibt Arbeit zu tun. Nächstes Frauenfrühstück. Lade Leute ein zum Gottesdienst morgen. In dieser Kirche, wenn du keine andere hast oder wo du herkommst, fülle die Kirche. Sorg dafür, dass die Jugendlichen nicht davon gehen, sondern es ist eine fröhliche Atmosphäre. Verkündige, gib Einladungen raus. Unterstütze deine Gemeinde finanziell und mit deiner Mitarbeit. Es gibt Arbeit zu tun. Es gibt eine Welt, die zu gewinnen ist für Jesus. Deine Geschichte muss auch in die Landkarte rein, wie Hagar. Elroi, der Herr hat mich gesehen. Ich habe den Herrn gesehen. Und dann diese Einladung durch dein Leben, durch dein Verkündigen, durch deine Liebeserweise, dein verlorenes Leben, andere Leben zu gewinnen für ihn. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Das ist abenteuerliches, gesundes, fröhliches Leben. Verschenkt für ihn und dann zurückverschenkt von ihm. Amen. Wir haben ein kleines Lied dazu, und wir jetzt singen, wo es um diese Ewigkeit geht, die in unser Herz einzieht, wenn wir Jesus dienen. Und wenn du ihn noch nicht kennst, wie gesagt, schnapp dir irgendeine Mitarbeiterin von hier und geh nicht nach Hause, ohne da echt irgendeinen Schritt gemacht zu haben. Sagen, ich will diesen Weg gehen. Ich bin noch nicht so weit, aber geh mit mir diesen Weg. Es ist schwierig, das alleine zu machen in der heutigen Zeit. Sondern wir brauchen einander und das ermutige ich euch von ganzem Herzen. Christen bewegen sich in Gruppen und dann ist es richtig, macht richtig Spaß. Die Ewigkeit ist mein Zuhause.